Die Europameisterschaft steht vor der Tür. Aber was noch näher ist, ist die Auslosung dazu. Die findet sogar in dieser Woche noch statt, nämlich am Samstag. Wir schauen aber zuerst mal ein bisschen zurück, was alles so passiert ist, bis die Auslosung passieren und schauen dann, wer als qualifiziert ist und wer noch ein bisschen bibbern muss, dass man dabei ist. Das ist unser Thema von heute und wie immer schauen wir natürlich auf die Runde vom letzten Wochenende zurück. Das war die Runde 15 und eins voraus. Let's go! Hallo Fabio.
Alles ja, gut? Ciao Adi. Herzlich willkommen am Zwiebelmarkt. Ja,
ich höre schon an der Stimme, da ist schon morgen geschraubt worden, schon am Morgen Zwiebeln gegessen worden und vielleicht auch Weisswein.
Wenigstens schmeckst du es nicht.
Ja, das ist gut. Das ist mal einer von den wenigen Vorteilen am Remote aufnehmen. Genau. Ja, schön. Bevor wir mit dem Mitbringsel starten, wir haben ja letztes Mal vor der Nazi-Pause noch aufgerufen, dazu am Wettbewerb mitzumachen mit den Sprachnachrichten. Wir haben ein bisschen gemerkt, dass wir, glaube ich, recht scheuche Hörer und Hörerinnen haben. Wir haben nicht so viele Sprachnachrichten bekommen. Wir können es noch einmal versuchen bis nächste Woche. Und die sich gar nicht getrauen, die können auch einfach schreiben, wieso sie genau Football Manager 24 sollen gewinnen und was sie drinnen vorhaben, was sie dort wollen spielen oder nachher spielen. Ja, dann schauen wir, dass wir nächste Woche können das auslosen können. Würde uns freuen, wenn wir die an euch weitergeben können. Alles jetzt wie beim alten Mitbringsel. Fabio, was hast du uns mitgebracht?
Ich würde gerne einen guten alten Kollegen aus dem früheren Gallien zitieren. Die Spinnen, die Tschechen. Ein Goalie, der mit fast 50 ein Comeback gegeben hat im Eishockey, klar, Randsportart und so. Und dann jetzt ein Fußball-Goalie, der jetzt nachher noch das Gefühl hat, er müsse im Eishockey noch seine Karriere pushen und jetzt irgendwie auch in der höchsten englischen Liga Eishockey spielt. Irgendwie Talent ist Talent. Der Rest ist vom Dominik Hasek und auch vom Peter Cech. Crazy, was die da abziehen. Und um dem Ganzen noch so ein I-Pünktchen oben drauf zu setzen, auch mit Tschechien, es hat eine Mannschaft geschafft in Tschechien, in der Amateurliga, in einer Minute 16 Gelbe zu holen. auch irgendetwas sehr, sehr Spannendes. Der Grund ist relativ einfach gewesen. Sie sind 6-0 hinten drin gewesen und haben dann 6-1 geschossen und dann haben die gesamte, komplette Mannschaft das Liebli abgezogen, weil sie so heftig gefeiert haben, dass sie da das Goal geschossen haben. Sie schiessen, glaube ich, nicht so viel Goal. Und ja, und dann ist es losgegangen mit dem Jubel und der Schiri hat nichts anderes machen als jedem von denen die gelbe Karte zu zeigen. Hat das mit einem Schmunzeln gemacht, kann ich mir noch sagen. Aber ja, irgendwie, ist crazy to check.
Voll. Jetzt aber so rein regeltechnisch habe ich nicht gewusst, dass wenn man das Liebli abzieht, dass man gerade gelb bekommt. Ich habe gemeint, es sei nur beim Torschütz, aber da hat man wieder mal etwas gelernt. Das ist...
Alle, kommen alle drunter.
Ja, das ist hart, ja, das muss man sich merken.
Sonst wäre es vielleicht der übertriebene Jubel gewesen, der ja auch als Provokation gibt, wo vielleicht auch gelb ist, Unsportlichkeit, also ja, aber sie haben so Freude gehabt und ja.
Schön, schön. Ja, wenn wir schon bei den Regelkund kurz gewesen sind, jetzt bei deinem letzten Beispiel, habe ich auch etwas mitgebracht und weil letztes Mal das Trainerquiz also gut angekommen ist, obwohl der Fabio hat mir gerade, bevor die Aufnahme stattgefunden hat, noch etwas gesagt. Auf Instagram bei der Umfrage habe ich gar nicht die Frage gestellt, wer 10 richtig hat, sondern habe nur bis auf 8 auf. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, wir haben nur je 4 Trainer abgefragt oder Verein.
Schätzt du unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, voll. Und ich habe schon gedacht, was das für Poser gewesen sind, die da 8 richtig haben. Aber das war ja gar nicht die Maximalpunktzahl gewesen. Nehmt mich trotzdem wunder, ob ihr alle 10 richtig hättet. Nächstes Mal muss ich es dann auch noch richtig abfragen. Aber, wenn wir schon beim Quiz sind, ich habe etwas mitgebracht, so ein bisschen etwas, was ich nicht gewusst habe, und bin ins Regelbuch eingetaucht während der Nazi-Pause und habe eine Frage an dich, Fabio, ob du das weißt. Wenn wir...
Der Fußballer Moldovan.
Er ist immer. Ich weiss gar nicht, ob er gut Freistoß geschossen hätte, Moldovan, aber könnte sogar sein. Aber weißt du, was passiert, wenn man einen direkten Freistoß ins eigene Goal hineinschießt? Was passiert nachher? Ist denn einfach Goal für den Gegner? Gibt's noch einmal Wiederholung vom Freistoß oder gibt es Eckball?
Ich meinte, ich habe so etwas im Kopf mit einer Szene, wo ein Goalie so einen Ball einfach reingelassen hat. Mhm. Vielleicht ist das auch die Aussage und dann passiert irgendetwas nicht so wahnsinnig Schlimmes. Gute Frage, was dann nachher passiert ist. Ein indirekter Freistoß?
Nein, die Regel wirklich von der FIFA sagt, es gibt nachher Eckball für die gegnerische Mannschaft. Also, ja, selbst wenn man ins eigene Goal hineinschießt, den Freistoß, gibt es nachher einfach maximal Eckball. Das ist spannend. Ich weiss nicht, ob es schon jemals passiert ist. Ich habe das letzte gehört, wo ich ja, ein bisschen rumgesurft bin im Internet und habe dann das müssen ein bisschen verifizieren und das gesehen. Und ja, hat mich ein bisschen erstaunt, dass das nicht einfach ein Goal gibt für den Gegner, weil es muss ja fast ein bisschen Absicht dabei sein.
Ist das, weil es kein direkter war? Oder kein indirekter? Also
indirekt wäre etwas anderes, genau. Nur direkte Freistoß gibt einen Eckball.
Also verlierst du den Ball gleich. Und du hast einen direkten Freistoß gehabt und hast den versaut und kommst dann den Gegner und den Eckball über. Also.
Genau. Aber es gibt immerhin kein Gegengoal. Naja. Etwas, was wahrscheinlich noch nie in der Weltgeschichte passiert ist vom Fußball, kommen wir doch lieber zu etwas, was passiert ist schon, und das ist nämlich die EM-Quali. Musik 2024, nächstes Jahr, findet die EM in Deutschland statt. Ja, mir ist schon gehypt, es sind extrem viele Ticketanfragen rausgeladen worden, wo jetzt dann eigentlich die Auslosung stattfinden sollte, beziehungsweise stattgefunden hat. Die Auslosung von der Gruppe findet das Wochenende statt, am Samstag. Und dann gibt es die nächste Möglichkeit, dass man Tickets kaufen kann.
Am Freitag.
Am Freitag? Genau. Ah, am Freitag ist
es. Ja, kurz an. Also.
Ja, in der ersten Runde hatte ich kein Glück gehabt. Das ist das erste Mal in der Geschichte von der EM, wo ich kein einziges Ticket bekommen habe. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich hoffe, die zweite Phase wird vielleicht ein bisschen besser, wenn man dann weiss, wer dabei ist. Vielleicht. Genau. Wir schauen aber zuerst mal darauf zurück, was so passiert ist in den einzelnen Gruppen. Für das gehen wir einfach ganz kurz die einzelnen Gruppen durch, dass wir wissen, wer ist denn dabei und wer ist eben nicht dabei. Schauen nachher noch auf Playoff, die anstehen und spinnen dann uns ein bisschen Gruppen zusammen, natürlich immer mit den Schweizer Brillen an, die wir haben. Ja, wir starten in der Gruppe A. Da hat es Spanien geschafft, am Schluss sehr souverän mit 21 Punkten, nur eines verloren vor Schottland. Und wer es nicht geschafft hat, ist Norwegen, Georgien und Zypern, wo der Joel Mal natürlich im Goal ist.
Ist ja, natürlich Zypern mit 0 Punkten.
Ja, 0 Punkte ist hart. Eben in der Gruppe auch mit Georgien und 28 Gegengol bekommen. Das ist, und nur 3 Goal geschossen. Also da, ja, keine Fußballnation mehr. Ich weiss noch, früher war Zypern so ein bisschen ein mühsamer Gegner gewesen. Ja. Aber Schottland hat Erling Haaland von der nächsten EM ferngehalten.
Definitiv. Und sie kommen ja auch nicht mehr über den Playoff-Weg, Norwegen. Dann können sie auch nicht schaffen.
Genau.
Und der Sieg von Schottland da gegen Spanien, das ist, glaube ich, schon relativ hoch zu werten. Muss man jetzt erstmal machen, Spanien 3-0 oder 2-0 geschlagen. Also.
Mhm. Ja, absolut. Dort hat es ein paar gute Szenen gegeben. Scott McTominay hat relativ viel Goal, also das Goalschießen entdeckt, glaube ich, in dieser Quali. Und ja. Bei der Gruppe B ist es einfach darum gegangen, dass man Farben blau, weiß, rot hat, irgendeine Art und Weise, und dann qualifiziert man sich. Das ist natürlich Frankreich, wo nur einmal so unentschieden Punkt abgegeben hat. Das meinte ich im letzten Spiel gewesen, wenn es richtig, ja, im letzten Spiel gewesen, gegen Griechenland.
Aber was für eine Gruppe, oder?
Also. Ja, und eben Holland auch, oder? Ich meine, es ist, ja, und wer es nicht geschafft hat, ist Griechenland über Qualifikation, wir kommen dann nachher noch dazu. Irland.
Das sind vier Mannschaften, wo ja, Griechenland wieder erstarkt. Früher mal nicht so, in den letzten paar Jahren nicht so dabei gewesen, aber schön, dass die auch wieder so ein bisschen, auch die Türkei, oder? Die sind immer so Mannschaften, die immer noch down sind, aber jetzt wieder am Aufkommen sind. Und Irland, eben, ich meine, wenn man nachher andere Gruppen anschaut, denkt man so, in dieser Gruppe hat es Irland wahrscheinlich geschafft, aber ja, in dieser heftigen Gruppe, und ich meine auch da, oder? Man ist Gibraltar mit 0 Punkten, 0 Goal und 41 überkommen. Und das, Ja, es ist nicht verwunderlich, wenn man die anderen Gegner anschaut, aber es ist nicht heftig.
Und ja, krass ist einfach, wenn Irland, also Irland hat zweimal gegen Gibraltar gewonnen, sonst alles verloren. Das ist schon recht heftig.
Ja, also, aber eben, die Gegner, die du hast in der Gruppe, sind schon krass. Aber immerhin, meine, als Gibraltar-Spieler kannst du sagen, hey, hast du mal gegen den Kylian Mbappé gespielt oder mal gegen den Dolian Malen oder wie sie alle heißen, das ist schon heftig.
Voll. Das ist so, ja.
Aber ich meine, wenn wir von heftigen Gruppen reden, dann können wir die nächste Jahre nehmen.
Also, ich würde auch sagen, ja, dort hat sich England, ja, souverän, kann man sagen, eigentlich durchgesetzt, aber sie haben halt einfach keinen Gegner gehabt. Das ist irgendwie erstaunlich gewesen. Italien hat sich bis zum letzten Spiel enorm schwer da und dann hat sie als letztes Spiel den Showdown gegen die Ukraine.
Also geiler Match gewesen übrigens. Erste Halbzeit, muss ich sagen, geiler Fußball gewesen von beiden. Die Italiener kommen wieder. Also spielerisch habe ich das sehr geil gefunden. Mit dem neuen Trainer jetzt auch. Man muss ihnen einiges zutrauen, die Italiener.
Ist auch gut gewesen. Nach der erfolgreichen Qualifikation hat es schon wieder Stimmen gegeben. Sie sind der Titelkandidat. Muss man sie, glaube ich, immer auf dem Radar haben. Aber sie haben jetzt schon recht müssen knurzen. Aber ich glaube auch, wie du sagst, die Spieler sind da. Ist auch nicht mehr das in der Halle von früher, also im negativen Sinn. Ja, ich freue mich sehr, dass Italien dabei ist. Auch die Ukraine, ja, natürlich, wäre schön.
Und was man natürlich nicht vergessen darf, Mario Balotelli, der ja immer noch der beste Stürmer ist von der Welt, wie er sich selber betitelt hat, wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder zurückkommen ins Squadra Azzurra. Nein, wird er nicht. Aber
ja, jetzt hat er gerade auch einen Autounfall gehabt, wo er, glaube ich, gerade nicht kann dabei sein. Sonst wäre natürlich immer gesetzte Stürmer
vor. Ja. Aber in dieser Gruppe mit der Ukraine, auch eine Mannschaft, die krass ist, die gute Spieler hat und bis zum Schluss können kämpfen können, wo es eventuell dann auch noch über Playoffs könnte schaffen. Mhm. Und ja, also, und Malta auch da, Malta mit 0 Punkten, es hat immer so ein Mannschaften gegeben, die einfach, ja, keine Chance gehabt haben.
Voll. Immerhin haben sie 2 Goal geschossen, Malta. Ja, jetzt von diesen Hammergruppen kommt man jetzt zu einer Gruppe, wo man so denkt, ja, ist es vielleicht nicht so stark, aber wenn man sie anschaut, ist sie trotzdem, musst du zuerst machen. Türkei, eben, du hast so gesagt, wieder erstarkt vor Kroatien. Ich würde jetzt sagen, Kroatien ist gerade so ein bisschen im Gegenteiligen. Ich habe nicht viel Spiel gesehen von den Kroaten, aber ist wahrscheinlich eher ein bisschen enttäuschend, würde ich jetzt sagen. Es ist, eben, hat wenig Punkte gegeben, man hat sich viele Punkte gegenseitig weggenommen auch.
Ja, Wales in dieser Gruppe natürlich auch eine Mannschaft, genau, die einen Namen hat. Ja. Und wenn man Türkei, Kroatien und Wales anschaut, sind das, glaube ich, 3, die in der letzten EM alle dabei gewesen sind. Genau. Und ja, es ist schon heftig. Aber ich glaube, Kroatien sind eine Turniermannschaft, die werden schon wieder kommen.
Das glaube ich auch noch. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es wahrscheinlich jetzt etwa das letzte Turnier von einem Modric wahrscheinlich.
Ja, warte ab, der wird noch WM und EM spielen.
Ja, wir werden es sehen. Ja, und eben Armenien und Lettland ist dort einfach ein bisschen abgeschlagen gewesen, eben. Das ist eben ein bisschen vorhersehbar gewesen.
Ja, das kommen zu der grössten Überraschung, finde ich.
Voll,
krass. Von der ganzen EM-Qualifikation.
Ich würde auch sagen, Platz 1 in der Gruppe E für Albanien. Ehre, wenn Ehre gebührt. Gleich viele Punkte wie Tschechien, muss man sagen, auf Platz 2 sind. Aber trotzdem haben sie Polen hinter sich gelassen, was alles andere als selbstverständlich ist, weil es hat dort immer noch sehr, sehr viele gute Spieler bei Polen. Und Albanien hat das wahrscheinlich einfach so mit der Mannschaftsleistung müssen machen, oder? Weil,
ja, und vor allem, wenn man das nachschaut, ist es eine sehr punktemässig, sehr ausgeglichene Gruppe gewesen. Es haben alle so ein bisschen ähnliche Punkte gehabt. Und von dem her, ja, aber immerhin, eben Chapeau, Riesenleistung. Und musst du erst mal machen, vor Tschechien und Polen erst zu werden.
Voll. Vielleicht liegt das auch daran, dass man jetzt einen brasilianischen Trainer hat und dann so auf die Spuren von Brasilien kommt, mit dem Silvinho. Ich weiss es nicht. Eben, wenn man die Mannschaft anschaut, kann man sich auch bei den ein oder anderen Spielern denken, könnten auch für die Schweiz spielen. Dann wären sie aber nur zweit geworden in der Gruppe. Das ist, wäre ja auch ein Sein.
Richtig.
Genau. Gruppe F,
klare Sache gewesen.
Klare Sache gewesen. Ich sage jetzt vor der Türen, oder? Belgien vor Österreich. Österreich, finde ich sehr stark. Belgien, ja, die goldene Generation, die langsam in die Jahre kommt, aber Lukaku zum Beispiel jetzt Torschützenkönig von dieser Quali wurde. Ich glaube, die wollen noch einmal, die wollen das, was sie jetzt immer wieder ein bisschen verpasst haben, vielleicht mal nachholen. Und ja, ich glaube, die grösste Enttäuschung ist wahrscheinlich Schweden. Das jetzt
also, aber, ja. Österreicher mal in einem Höch, mal in einem Tief, Schweden mal in einem Höch, mal in einem Tief, das sind so Mannschaften, aber Schweden schon relativ häufig dabei gewesen an diesen Pokalspielen oder auch in diesen Endrunden und die sind jetzt definitiv raus.
Ja, das ist so. Ich meine, eben, sie haben ja auch noch 3-0 gegen Aserbaidschan verloren. Ich meine, Aserbaidschan kennen wir als Schweizer natürlich auch, wo wir, glaube ich, 1-1 gemacht haben. Oder haben wir 1-0 verloren? Jetzt bin ich gar nicht sicher. Dazumals die
weiß von nichts mehr.
Traurige Nacht in Baku. Aber ja, wir haben immerhin 3-0 verloren. Ja, wie die Schweden. Das ist schon relativ hart. Vielleicht muss der Ibra wieder zurückkommen.
Wäre das Comeback Nummer 135.
Genau.
Ja, aber in Gruppe G, spannend, auch Ungarn und Serbien, die da qualifiziert haben.
Ja, genau. Ungarn eben als Gruppenerste relativ souverän, keine Niederlage einkassiert. Serbien mit 2 Niederlagen und dann auf Platz 2 mit 14 Punkten. Ja, Montenegro, Litauen und Bulgarien sind dahinter. Ja, Bulgarien ist definitiv kein...
Mal eine riesen Fußballnation sie damals krass. Mit Balakov, Stoichkov und so.
Und Alexandrov.
Natürlich.
Ja, voll. Nein, sind es definitiv nicht mehr, aber das gibt auch noch andere Nationen, die dann nachher dazukommen, wo, ja, wo nicht mehr das ist, wie sie in den 90er oder 2000er Jahren sind. Denen, die sind dort schon gut gewesen, sind jetzt wieder gut auf Platz 1. Hätte man können vermuten, ihre Gruppe mit Slowenien, Finnland, Kasachstan, Nordirland und San Marino. Ich glaube, die Überraschung da ist, dass Slowenien so überragend war, dass sie gleich viele Punkte haben wie Dänemark.
Und ja, und Nordirland, seit Riggs nicht mehr rum ist oder so, weiss auch nicht, länger es nicht mehr. Also, mein zweitletzte, die sind ja der letzte EM noch dabei gewesen, also haben dort für Furore gesorgt.
Hinter Kasachstan, also doppelt so viele Punkte in Kasachstan wie Nordirland, also dort ist nicht viel rum gewesen. Ich meine, Finnland, ja, dort hätte ich jetzt eher darauf gewettet, jetzt anfangs Quali, dass die vor Slowenien stehen, aber ja, das hat dann trotzdem nicht gelangt. Sie haben dort eine BS gehabt, von den letzten 5 Spielen haben sie 3 verloren. Die letzten 2 Spiele zwar gewonnen, aber das ist einfach ein bisschen spät.
Spannend. Wie eben, auch da, es wäre möglich gewesen, es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe, man hat sich gegenseitig einen Punkt weggenommen.
Genau.
Also, Slowenen und Finnen und Kasachen haben gut Punkte geholt. Nordirland und San Marino ja praktisch keine. Und von dem her, ja eben, es ist, sehr ausgeglichen gewesen und, aber ja, musst du durchsetzen, gell?
Genau.
Apropos durchsetzen.
Ja, wenn man auf die Gruppe einschaut mit der Schweiz, muss man ja sagen, absolut überragend, Rumänien, da hat niemand können mithalten, die Schweiz keine Chance gehabt, das ist, ja, ist einfach ein wahnsinniges Weltklasse-Team.
Fußballer Moldovan.
Ja, eben, es ist ein wahnsinniges Team, unschlagbar. Nein,
Moldovan.
ist es nicht, oder? Es ist die Schweiz, die sich am Schluss, glaube ich, das Positive muss man rausnehmen, sich qualifiziert hat. In den letzten 5 Spielen mit 3 Unentschieden und einer Niederlage.
Aber, wenn man Statistiken anschaut und man die erste Halbzeit nimmt, hat die Schweiz das, die Vorrunde mit wahrscheinlich, 7 Siege und 1 Unentschieden beendet.
Ja.
Nach der ersten Halbzeit. Und die zweite Halbzeit ist irgendwie, I don't know.
Ja, haben Sie vielleicht bei der Schweizer Liga, in der Superliga abgeschaut, oder? Da haben wir das Thema auch schon oft gehabt, oder? Also, eine Halbzeit könnte spielen. Ich glaube, man hat Glück gehabt, dass Israel auch nicht so sattelfest war, oder, vielleicht auch Belarus. Kosovo hätte ich mir vielleicht noch das eine oder andere ein bisschen mehr, können vorstellen. Ja, eben, das Wichtigste ist, man hat sich qualifiziert. Ich bin immer noch der Meinung, wir müssen da relativ locker auf Platz 1 stehen. Am Schluss ist es egal. Wir haben gesagt, bei den Italienern, die sind dabei. Wir haben bei den Kroaten gesagt, die sind dabei. Ich glaube, man muss auch bei uns sagen, wir sind dabei, egal wie. Und hoffentlich spielt man ein bisschen besser. Man kann einfach nicht immer auf 1-1 oder 0-0 spielen. Das ist, ist kein Schauen.
Was das Ironische an der Ganzen ist, ich habe ab und zu innerlich geschaut, die erste Halbzeit von der Schweiz gegen Rumänien daheim in der Schweiz ist etwas vom Geilsten gewesen, was ich hier gesehen habe von der Schweizer Nazi. Die haben die Rumänen an der Wand gespielt, es war 2-0 gewesen und so. Und am Schluss hat man ja dann in den letzten 2 Minuten, 3 Minuten von dem Spiel noch 2 Goal bekommen, geht mit einem 2-2. Ich glaube, das ist einfach so der Nackenschlag gewesen und ab dann ist er dann mit den Unentschieden einfach losgegangen. Mhm. Aber ich meine, der Match steht, die hat die zerstört, die Rumänen. Die haben keine Chance gehabt. Das ist die Mannschaft, die am Schluss erst ist. Und ich glaube einfach so, hey, was ist passiert? Was ist da los? Mentalität, ich weiss es auch nicht. Und, man muss auf jeden Fall das einfach abstellen, weil, jetzt kommt man dann bald kommt man dann zu einer EM und dann, ja, sind dann Gegner ein bisschen andere wahrscheinlich.
Ich würde auch sagen, ja.
Vielleicht Portugal und Slowakei.
Ja, vielleicht, ja. Was man muss sagen, wenn du gerade bei Portugal bist, die Mannschaft, die mit der Weissen Weste durchgelaufen ist, 10 Spiele, 10 Siege, nur 2 Gegengol. Ja, Chapeau. Jedes Spiel gewonnen, das so kann man sich's vorstellen.
Und noch viel grösseres Chapeau an Luxemburg. Die haben nämlich Island und Bosnien hinter sich gelassen. Wie geil ist das denn?
Ja, mit 17 Punkten. Luxemburg. Hey. Es ist schon so, eben 17 Punkte. Man muss immer noch sagen, sie haben auch gut eingebürgert, aber trotzdem, auch Island finde ich immer noch eine grosse Leistung, aber das mal relativ klar jetzt hinter Luxemburg oder auch der Slowakei, die für die Quali gelangt hat. Ja, Liechtenstein gar keinen Punkt geholt. Da ist man jetzt wieder ein bisschen zurückgeholt. Und Bosnien, ja, da muss man irgendeines nach dem Edin Dzeko auch mal irgendeinen anderen Spieler ausgraben, dass es braucht. Eben, Slowakei auch noch dabei, neben Portugal. Ja, da sind wir sehr gespannt, was es da gibt.
Ja, und es kommen ja noch ein paar Teams von denen, die sich jetzt nicht qualifiziert haben, die haben ja noch eine Chance.
Genau.
Und ein Playoff-Modus, wenn man einen genauer studiert, dann denkt man so, denkt man sich an den Kopf und denkt, was hat sich die UEFA da ausgedacht? Ja.
Ja.
Es hat halt mit dieser Nations League zu tun, es hat mit diesen Platzierungen zu tun und, ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen genauer etwas sagen oder ob man einfach sagen wollen, dass da gegeneinander spielen?
Ja, also, ganz in die Tiefe wollte ich nicht gehen, weil ich kann mich da eigentlich nur in die Nesseln setzen. Einfach zusammengefasst, es gibt einen Weg C, einen Weg B und einen Weg A, wo alle auch eben mit der Nations League gekoppelt sind, natürlich irgendwie. Und in jedem von diesen Wegen gibt es je ein Halbfinal und nachher logischerweise ein Final. Und der Gewinner von Weg C, von Weg B und Weg A werden an der EM dabei sein. Was man kann sagen, der Gastgeber wird noch ausgelost. Ich weiss jetzt gar nicht, ob der schon bekannt ist, ehrlich gesagt. Bin nicht ganz sicher. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht ganz, ganz so wichtig. Wir können vielleicht sagen, wer im Weg A, B und C spielt. Also im Weg A spielt Polen, wo wir gesagt haben vorher, wo es nicht geschafft haben über Quali gegen Estland.
Thomas Häberli.
Ja, Thomas Häberli, das ist, ja, wäre natürlich schön, ihn an der EM zu sehen, natürlich. Aber sie müssten sich dann auch noch einmal gegen den Gewinner aus Wales und Finnland durchsetzen. Ja, ich sage jetzt mal, Estland sicher der Underdog in dem Weg innen und sonst ist es für mich eigentlich recht offen. Also, ja, Polen, Wales, Finnland, da ist alles möglich aus meiner Sicht.
Ja, eine Mannschaft, die man so ein bisschen kennt, die immer so von Namen, mit Namen irgendwie in Verbindung gebracht werden. Polen mit dem Lewandowski, Wales immer langsam mit dem Gareth Bale und Finnland mit dem Teemu Pukki. Genau. Dass wir allein Unterhalter sind, es hat sich schon vieles geändert in diesen Ländern. Aber ja, Estland sehe ich da schon auch. Ist bitter, wenn du in diesem Pfad A bist.
Ja, voll.
Als Estland. Aber ich meine auch, wenn wir Pfad B anschauen, da haben wir Israel gegen Island und dann noch Bosnien gegen die Ukraine.
Ja,
sehr spannende Duell.
Mega, ja. Ich meine, eben jetzt, wenn man es so anschaut, würde ich sagen, so wie die Ukraine gespielt hat, sind sie da wie die Favoriten. Wäre natürlich schön, wenn sie sich durchsetzen können, ja. Und im Weg 10 ist dann Georgien und Luxemburg. Eben Luxemburg, wo du vorher gesagt hast, wo sehr gute Quali gespielt haben. Aber die haben dann auch ein Herz los. Nicht unbedingt wegen Kasachstan, sondern wegen Griechenland. Ja, das ist, ja, für die Griechen wie eine zweite Chance eigentlich noch nach so einer verkackten Quali, dass sie vielleicht da über den Weg C sogar noch an DM kommen. Aber es braucht immerhin zwei Spiele, wo sie überstehen.
Mega verkackt, wenn du hinter Frankreich und Holland drittelst.
Ja, klar, ja. Nein, das ist schon so, nein. Definitiv.
Ja, wie du sagst, ich glaube auch, Polen, Ukraine, Griechenland, so ein bisschen die Favoriten. Aber ja, eben, wir haben es letztes Jahr, vor ein paar Jahren gesehen, in den Playoffs, Nordmazedonien gegen Italien. Es ist alles möglich und ja, wieso nicht eine Überraschung?
Definitiv, ja. Das Lustige ist noch, die Spiel findet dann erst im März in der Stadt. Also, wir wissen erst Ende März, also Anfang April, wer denn wirklich von diesen Mannschaften dort hinfährt. Das finde ich auch noch recht strange für irgendwie die Mannschaften, die es dann geht, oder? Die haben ja dann eine recht kurze Zeit, um nervös werden, vielleicht sogar gut, aber
Und noch viel geiler ist ja eigentlich, wenn wir dann jetzt nachher zu den Töpfen kommen, im Top 4 hast du Italien, Serbien, die Schweiz und die drei Ticketgewinner. Also Italien, Serbien und Schweiz wissen sehr genau, welche drei Gegner das sie bekommen.
Ja,
genau. Und bei den anderen gibt es drei Gruppen, die wir komplett wissen. Und ja, bei den gewissen hast du dann einfach mal das Fragezeichen dahinter.
Genau, und das ist eine sehr schöne Überleitung. Wir können doch gerade anschauen, was es gibt für vier Töpfe. Im ersten Topf ist natürlich Gastgeber. Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England. Im zweiten Topf, wieso das auch immer der Topf 2 ist, Ungarn, Türkei, Rumänien, Dänemark, Albanien und Österreich.
Das sind wahrscheinlich die ersten Top sind ja alle Gruppensieger plus genau. Der Gastgeber.
Genau.
Top 2 auch noch ein paar Gruppensieger plus noch, ich glaube, relativ gute Gruppe 2.
Genau, genau. Und im dritten Topf hast du mit Holland, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei. Nicht, dass man sie sonst schon verwechselt, Amix, und Tschechien haben wir im Top 3. Und eben, du hast vorher gesagt, Top 4, Italien, Serbien, Schweiz und die Playoff-Gewinner. Und da muss man wieder am Murat Yakin ein Kränzchen binden. Absolut genial ist man nicht Gruppensieger geworden, weil man kann so Italien und Serbien umgehen. Absolut genial gespielt. Weil,
und sich schon vorbereiten auf die drei Gegner, die ja dann kommen.
Genau, genau, ja.
Und wenn man das ein bisschen anschaut, gell? Ich meine, hammerlos gibt's ja da eh immer. Also beim Top 1 würde ich jetzt mal so Frankreich, Spanien rausnehmen. Mm. Top 2 hast du halt auch Österreich drin, hast auch Türkei drin, ja, wo ich Dänemark, und im Top 3 musst du von Niederlande. Kroatien auch, oder? Ja, das ist eine Mannschaft. Also, es könnte, wenn du krass bist, hast du irgendwie Frankreich, Österreich, Holland und Serbien oder Italien sogar. Ich meine, das ist auch eine krasse Gruppe. Nicht nur aus Schweizer Sicht, sondern aus allgemeiner Sicht. Also,
ja, was würdest du dir denn wünschen?
Ja, ich glaube schon, geile Gegner fände ich schon mal cool, weil man weiss ja, dass die Mannschaft von Murat Yakin gegen die No-Name, oder nicht No-Names, einfach gegen die Schwächeren ein bisschen mehr Mühe hat. Ich glaube schon, dass Namen und sich mal messen. Ich fände einfach das Spiel gegen Österreich mal geil.
Hätte jetzt auch gesagt, im Top 2, ja, hätte ich gerne.
Albanien wäre natürlich auch ein cooles Spiel. Haben wir
schon
in Frankreich schon gehabt. Ja, ist auch sehr cool gewesen. Rumänien muss nicht mehr sein. Wobei eben, also, da wissen wir, dass es möglich ist.
Sollte sein, ja.
Und aus dem Top 3, ja, also... Wenn ich könnte wählen, würde ich glaube schon Slowenien oder die Slowakei nehmen, dass immerhin da kannst, weil es könnte ja dann auch noch die beste Gruppe, dritte oder so noch weiterkommen. Es ist ja mit der neuen Mannschaft Anzahl irgendwie so das Thema.
Ja,
definitiv. Und aus dem Top 1, einfach wenn es geil ist, mal gegen England wieder.
Mhm.
Und ja, Deutschland. Deutschland, Österreich und Schweiz. Das wäre
doch geil. Das wäre so, wirklich schön, ja. Ja, es ist mega schwierig. Eben, Deutschland wäre natürlich schön, England fände ich auch schön. Ich meine, im Top 5 gibt es eigentlich niemanden, wo man nicht unbedingt müsste haben. Ich spiele nie gerne gegen Portugal, Aber im Top 2 bin ich bei dir. Österreich fände ich sehr cool. Türkei fände ich auch so gut, wieder mal ein Spiel gegen sie. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal das Skandalspiel war, dass man das wieder mal könnte auf die Seite tun könnte. Dass das nicht irgendwie so bleibt. Ich finde auch immer geil Holland, aber eben, es muss nicht unbedingt sein, weil sonst hast du dann einfach wirklich eine zu schwere Gruppe. Und, aber wir lassen uns überraschen. 2. Dezember, die Auslosung. Sind sehr, sehr gespannt drauf.
Ja, und das ist dann die Auslosung am 2. Dezember. Und dann geht es ja eigentlich auch schon weiter mit der nächsten Superliga-Runde. Aber bevor wir zu der nächsten kommen, müssen wir ja noch über die alte reden, glaube ich.
Ich würde sagen.
Ja, Spieltag 15. Und in einem 15 hast du ja bekanntlich ein 1 und ein 5. Und ich habe das mal so ein bisschen angeschaut. Es sind eine Ausnahme und 5 Heimsiege.
Ich
so ein bisschen angeschaut, aus dem 1 und dem 5. Es war sehr deutlich gewesen an diesem Spieltag. Die Heimteams haben da relativ oft oben rausgeschwungen. Auch so gerade im ersten Spiel, im Spitzenspiel, meine vor 19.000 Nasen im letzten Grund, FC Zürich gegen IB. Und ja, es hat einmal angefangen mit einer geilen Reaktion von den FCZ-Fans auf die Choreo in Lugano, wo du letzten Podcast angesprochen hast. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie sind nicht nur auf der Fanseite parat gewesen, der FCZ, sondern sie sind auch auf dem Platz hure parat gewesen. Mhm. Also ich weiss nicht, IB ist so ein bisschen lethargisch. Und es ist ja dann gipfelt mit dem Fehler vom Rajopi, wo ich sage, in der 16. Minute, wo der nicht passieren darf, ein Fehlpass abgefangen vom Conte. spielt ihn auf Okita und der, so längst mit einem Aufsetzen, der ist relativ gemein gewesen, ja, finde ich. Aber ja, es fährt Mimra Choppi an und hört nicht Mimra Choppi auf. Also irgendwie auch nicht ganz glücklich.
Voll, also es sind ja wie eben die zwei Fehler, ja. Also klar eben, wie du gesagt hast, der Aufsetzer ist fies, ist auch schön in die Decke platziert, aber sieht natürlich auch nicht so gut aus, aber
ja. Und Okita hat auch viel Platz zum Schießen, wird nicht richtig angegriffen, also ja.
Ist natürlich auch schwierig, oder? Eben, kommt er schnell zurück zu ihm. Ja. Ja, es ist so, eben, Fehler, Anfang und Ende bei ihm, ja.
Und wenn man den FCZ begleitet oder eben angeschaut hat in dieser Saison, sie sind schnörkellos, wenn man einen Fehler macht, dann wird der zum Teil rigoros ausgenutzt. Und jetzt auch hier wieder, und dann gehst du mit einem 1-0 mit einer breiten Brust, die der FCZ eh schon hat, weil sie ja dort oben stehen und so, ja, gegen ein IB, da habe ich das Gefühl, sie sind marschiert, sie haben gemacht. Mhm. Und eben, es sind so spannende Kleinigkeiten, wo wir dann aufgefallen sind. Ein Kamberi gewinnt das Kopfball im eigenen im Strafraum gegen Samé. Und da frage ich mich auch, oder wieso, dass ich ein paar Mal dann zu dem Duell komme, Samé im eigenen Strafraum als Verteidiger. Da denke ich, irgendwie finde ich da stimmt da irgendetwas mit der Zuteilung wahrscheinlich nicht ganz. Aber eben.
Ja.
FCZ war parat und IB nicht wirklich.
Ja, das hat sich ja auch gezeigt beim 2-0 oder beim Eckball, eben Kamberi, wo Rajoppi noch hat. Und nachher gibt es wieder Ecke. Und dann ist eigentlich das Gleiche, einfach...
Samé gegen Katic, was ist das für ein Duell?
Ja, und dann Samé geht einfach, ist ja nicht beim Mann, sondern geht unter dem Ball durch. Katic eigentlich allein, ich weiss auch nicht. Es hat in dieser Runde noch ein, zwei andere so Duell gehabt, so Kopfballduell, wo ich nicht ganz verstanden habe, wie die Zuordnung war. Ja, und dann hat man gedacht, ui, ja, das ist eine relativ klare Sache, aber dann hat plötzlich... IB ja Brechstangen auspackt.
Nein, der Rajoppi hat seinen Fehler wieder gut gemacht und dann Samir denkt, das kann ich nicht auch. Aber lassen wir doch den Gole, also eine schöne Mitverlängerung auf den Gole, wo dann ja, der Brecher auch wieder gut pariert eigentlich, oder? In der Situation auf die Seite raus macht er eigentlich nicht. Blöderweise steht hinter Elia und ja. Es ist ein bisschen Spannung zurückgekommen, aber ich habe das Gefühl, es war nicht so eine wahnsinnige Spannung, die dann wieder kam.
Nein, gar nicht. Dort habe ich einfach mehr noch notiert, der Gole ist, glaube ich, recht froh gewesen, als der Elia da gestanden ist, weil aus meiner Sicht müsste er ihn eigentlich schon vorher rüberspielen. Es wäre wahrscheinlich einfacher, den für Elia, also jetzt ist er auch einfach gewesen, aber es wäre wahrscheinlich für Elia einfacher gewesen als für den Gole, den Ersten aufs Goal zu bringen. Aber am Schluss ist es egal, hat Goal gegeben. Eben, wie du gesagt hast, es ist jetzt keine Offenbarung gewesen in der ersten Halbzeit. Und man muss ganz klar sagen, in der zweiten Halbzeit ist es für IB nur noch schlechter geworden. Also, in der zweiten Halbzeit ist es gar nicht mehr gewesen, muss man sagen.
Also, sie haben zwar das Spieldiktat gehabt, ziemlich oft mal, aber der FCZ ist definitiv gefährlicher gewesen. Und das ist das, was sie ausmacht, oder? Wenn sie in Führung liegen, dass sie dann können auf das Spiel zurückgreifen, wo sie halt oft beherrschen.
Ja.
Wo sie in der Meistersaison beherrscht haben, wo sie jetzt unter dem, wo sie schon wieder beherrschen. Es hat einfach Hand und Fuß, was sie machen.
Ja, genau.
Aber ja, wenn natürlich der Gegner so krass überlegen wäre und auch mit dem Ball etwas anfängt und sie überfallartig angreift, dann weiss ich nicht, was passiert mit der Defensive vom FCZ. Aber das hat IB, und wir reden von IB, wo ja wahrscheinlich der beste Sturm und das beste Mittelfeld von der Liga hat.
Und die beste Verteidigung.
Die beste Verteidigung, aber nicht geschafft.
Nein, es ist schon so.
90 Minuten lang.
Ja,
99 Minuten lang.
Ja, und die beste Verteidigung, ja, eben, über das kann man streiten, jetzt, sagen wir mal, hat dort auch kurz nach dem Abpfiff
wahrscheinlich.
Ja, genau. Hat dort auch nicht so toll ausgesehen, irgendwie. Gerade nach dem Abpfiff hätte ja der Okita noch eine Chance gehabt. Das wäre, das wäre ganz her gewesen, oder? Dort ist die Hintermannschaft von IB komplett vogelwild gewesen. Am Schluss noch der Benito, der irgendwie kopflos rumgesäckelt ist und eben am Schluss hat der Rajoppi den gut gehabt. Nachher hat das Spiel aus meiner Sicht einfach ein bisschen abgeflacht und...
Das ist auch kalt gewesen.
Wer ist das gewesen? Der Benito hat gedacht, ja, der Wallner hat vielleicht ein bisschen kalte Ohren, dem muss ich ein bisschen warm geben. Nein, ehrlich, dort, 72. Minute Ecke vom Ugrinic, Benito trifft ihn mit dem Ellbogen. Also, ich weiss nicht, Da könnte man darüber diskutieren, ob man dort nicht müsste mal das anschauen im Fernsehen, aber,
Hätte er auch verletzt, müsste vom Feld gehen, gute Besserung noch.
Ja, voll.
Mit Hirnerschütterung, Verdacht. Mhm. Also, eben, es ist nicht lustig gewesen. Und ja, definitiv kann man die Szenen anschauen, aber da hat es ja in dem Spieltag, denke ich, auch ein paar andere Szenen noch gegeben, können wir sicher später.
Genau.
Aber, meine, dann hat man 9 Minuten noch nachher spielen am Schluss. Also, man hat ja dann nicht wirklich riesen viele IB-Chancen gehabt. Und dann eben denkt, ja, easy, 99. Minute, ist einfach auch eine geile Zahl. Dann wird der Krasniqi ganz allein gelassen und eben, man muss mit dem FCZ eine kleine Chance geben, dann wird sie ausgenutzt und Schluss steht es 3-1.
Und einfach verdient. Also, ja, eben genau, definitiv verdient. Eben in der ersten Halbzeit, finde ich, hat IB zwar weniger, vielleicht weniger fürs Spiel gemacht, gefühlt, aber eher mal eine Chance noch gehabt. In der zweiten Halbzeit ist da einfach nicht mehr viel Gefährliches da gewesen. Und ja, einfach ein Torschuss noch hergebracht. Das ist halt zu wenig, vor allem beim Stand von 2-1. Ja, das spricht einerseits für den FCZ, aber...
Wir hoffen, dass IB alle seine Kräfte gespart hat für morgen oder das am Dienstag.
Kapitale Spiel.
Genau, daheim gegen Rotterdam Belgrad. Hoffen wir einfach auf das. Und schauen doch auf den nächsten Match. Auch eine sehr interessante Ausgangslage gewesen. Ein sehr heimstarkes Luzern gegen Winterthur, wo ja die Saison auch schon ein oder andere Mal überrascht hat. Mm. Und ich kann mich noch an den ersten Match erinnern, wo Winterthur den FC Luzern dominiert hat und am Schluss war irgendwie 0-0 gewesen. Mm. Also, ja, das Winterthur kann Fußball spielen, weiss man. Und sie haben es auch gerade von Anfang an eigentlich gezeigt. Geiles Bässli auf Türkes, der dann allein auf den Lorenz läuft ja. Und nicht ganz so cool abschließt. Und ja, es war ein bisschen Glück gewesen.
Genau. Ja, nachher ist es aber auch nicht lang gegangen, bis in die andere Richtung etwas passiert ist. Auch ein Einzelleistung, also jetzt da eine Einzelleistung eigentlich vom Jader, wo einfach nicht angegriffen wird. Und auch das hören wir wahrscheinlich an dem Spieltag öfters jetzt irgendwie, also die in den folgenden Spielen. Er kann einfach mit reinziehen, wird viel zu wenig angegriffen. Ist dann auch ein schöner Schuss ins lange Eck, aber eben, darfst halt einfach ein Profi nicht so lassen schiessen.
Und der Keller irgendwie bringt er die Hand nicht richtig auf. Es geht wahrscheinlich einfach halt schnell. Aber es war natürlich ein satter Schuss gewesen. Man kann noch nicht wahnsinnig viel von Schuld reden. Aber ja, er sieht halt in der Verlangsamung irgendwie komisch aus.
Das ist so, ja. Ja, ja.
Ja, dann nach dem Goal habe ich das Gefühl gehabt, ja, in Luzern hat das Spiel bestimmt. Aber es war nicht zwingend gewesen. Und Vinti bis zur Pause ziemlich harmlos.
Sehr.
Lalteyev hat ab und zu mal noch etwas probiert. Aber es ist auch nicht wirklich so irgendwie gewesen. Und dann hat man das Gefühl gehabt, dass 1-0 zur Pause definitiv verdient. Man hätte sogar noch müssen, vielleicht sogar noch einen 1-2 nachsetzen von Luzern. Aber
wir hätten auch müssen über eine Penalty reden, finde ich, bei der Aktion vom Ballet gegen Ottiger. Ich habe das erst heute gesehen, als ich kurz noch ein bisschen Social Media gecheckt habe, dass das auch eine Diskussion war im Blue Studio, wo das Forza sagt, das ist ein klarer Penalty. Im Stadion bin ich 100 Meter weg gewesen, ich habe das nicht ganz können sagen. Aber wo ich Bilder gesehen habe, habe ich es auch gefunden. Lustigerweise hat der Schiedsrichter-Experte gesagt, ja, das sei ja nicht grosse Intensität, wo sie dort aneinander kommen. Ich würde gerne mal mit dem Schiedsrichter-Experten ein bisschen springen und ihm mit niedriger Intensität an die Waden hinhauen. Jeder geht einfach um. Aber du eben, ist nicht matchentscheidend gewesen, aber ein bisschen ärgerlich, als man sich versucht, das rauszureden.
Und das Problem ist, dass man das Gefühl hat, man hat nicht eine eindeutige Linie, oder? Voll, mal wird das voll. Als Penalty pfiffen, mal ja. Nicht, mal wird es auch angeschaut vom Waren, mal nicht ja. Und so weiter. Also, ich glaube, ja. In dieser Situation, ja. Finde ich es auch mal so, man sollte nicht jedes Mal eine Penalty pfeifen, finde ich auch, aber dann muss man es auch konsequent durchziehen bei allen Situationen und dann merkt man es auch irgendwann. Mhm. Und eben mal so geht gar nicht. Aber ja, dann gehst du mit dem 1-0 in die Pause und ja, nach der Pause gibt es den Zusammenstoß vom Yashari und vom Korba, wo dann beide müssen ausgewechselt werden. Und das habe ich krass gefunden, das hat man wirklich gemerkt, denn die Spielkontrolle von Luzern ist einfach weg gewesen ja. Und Winterthur hat das Spiel absolut dominiert. Lataev hat zur Höchstform aufgespielt. Der hat ja getanzt und gemacht, was er wollte. Und eben alle Winterthurer, finde ich, eine Schulter draufgelegt. Und man hat gemerkt, es ist eine Frage von der Zeit, bis die den Ausgleich schießen. Und man hat wirklich auch darum gebettelt, auf Luzerner Seite.
Ja, sicher. Eben, es hat aber auf beiden Seiten dann doch auch noch Chancen gegeben. Eben, ich meine, eben klar, mich hat es auch gedacht, Winterthur war klar besser gewesen dann. Aber trotzdem, eben, Gantenbein hat eine Chance gehabt, Lataev hat eine Chance gehabt. Aber auf der anderen Seite ist dann trotzdem einfach so ein bisschen aus dem Nichts raus, Meier, Dorn, auch ganz knapp am Pfosten vorbei. Aber jetzt nichts, wo man muss sagen, wo jetzt gefährlich ist. Eben, Lataev ist sogar vom Friedeck auf der Linie geklärt worden. Also, sicher die beste Chance gewesen mit Abstand.
Und weil man ja dann so aus Luzern sich so gebettelt hat, hat Winterthur dann gesagt, ja, dann machen wir das auch. Und Tobias Schätzlin hat sein erstes Goal geschossen in dieser Saison, vorgelegt vom Notai, wobei das ein bisschen glücklich ja, war, ja. Aber auch ein trockener Schuss.
Auf Vollspann ins lange Eck, der ist sehr schön gewesen, ja. Und ich mich hat's jetzt, eben, im Stadion innen hat's mich gedacht, das ist gerade ein rechter Schock gewesen. Ich habe wirklich gerade so gedacht, ah, okay, der hat gesessen irgendwie.
Und ich habe dann auch gedacht, es geht dann so weiter, wo Winter das auch gedacht hat.
Ja, sie haben ja eine rechte Druckphase noch gehabt. Und ich glaube, dass Luzern die überstanden hat und Winter die jetzt nicht hat können nachsetzen, ja, hat es dann wahrscheinlich noch eine glückliche Aktion gebraucht, kurz vor Ende.
Ein Wechselglück auch noch, oder? Dass man Spieler einwechselt, die dann noch so ein bisschen mitmachen. Also,
genau.
84. Minute die Ecke vom Ulrich, ja, wo eingewechselt worden ist, auf ein Tor. Und das ist ja dann einfach so Slapstick und Glück.
Ja. Dort finde ich, jetzt sieht der Keller halt nicht gut aus, oder? Dort wollte er mit der Faust abwehren und eigentlich genau, ich weiß gar nicht, ob er sie trifft oder einfach, eigentlich ja, der Simani und es steht, glaube ich, noch ein anderer Luzernspieler sogar dort irgendwie reingestochert und ja. Ja, ist dann natürlich Pech und eben 5 Minuten vor dem Ende müssen natürlich auftun und ja, werden am Schluss einfach noch bestraft mit dem 3-1 und dort, ja, langer Höhepass vom Friedeck. Stillhard sieht dort ganz, ganz schwach aus, aber eben, mir ist natürlich nach vorne orientiert und Aboubakar ist auch ein schneller Spieler und in der Weitecke, ja, schön reingeschlänzt. Am Schluss tönt es klarer, als das Spiel war, eben, weil es hat ein paar Mal hin und her kippt eigentlich das Spiel, wie du gesagt hast, mit dem Ausfall von Yashari. Er hat sicher weh da als der Ausfall von Korba. Wahrscheinlich am Kopf beten gleich fest weh, aber ja, und nachher nach dem 1-1 noch einmal so ein Hin und Her. Also ja, ist am Schluss, kann man sagen, vielleicht eine erwachsene Leistung von Luzern gewesen und Winterthur halt wieder zu viele Goale bekommen, die nicht nötig sind.
Ja, definitiv, ja.
Wer hat zu viel Goal bekommen?
Ja, ich würde sagen, Wetten, dass Fortuna Düsseldorf gegen Schalke, Django Unchained und noch vieles mehr. Und das sind nur die Sachen, die im Fernsehen gelaufen sind, die eigentlich geiler gewesen sind als der Match, den der SRF gebracht hat. Vom Ausgang reden wir jetzt mal gar nicht. Und ja, ich meine, es sind die beiden formschwächsten Teams, die da gegeneinander angetroffen sind. Iverdo und Lugano. Und ich glaube wirklich, erst 45 Minuten kann man sich auch was beistreichen. Genau, kann man vorspulen.
Voll.
Und ja, es hat wirklich so gepasst, dass die zwei Mannschaften eigentlich überhaupt nicht im Flow sind. Iverdo, Trainerwechsel, keine Ahnung, kein Mensch weiß warum. Entschuldigung. Weiß es echt nicht. Lugano, wo jetzt unter der Woche ja noch den Osman Dumbia zurückgeholt hat, der aber noch nicht gespielt hat, aber man hat das Gefühl gehabt, ja, so eine ordnende Hand im Mittelfeld von Lugano würde mir schon gut tun. Ja. Wobei, es hat es nicht gebraucht in dem Spiel. Jetzt
definitiv nicht gebraucht, ja.
Nein, der Bühne, was es da gebraucht hat, ist halt auch wieder ein individueller Fehler, ein Goalie-Fehler, den ich finde, wo das Ganze dann so ein bisschen in eine Richtung gelenkt hat und das mal nicht der Goalie von Iverdo die Schuld. Wieso der immer noch spielt, weil der andere, man hat doch den Trainer entlassen, weil der sollte doch auf einen anderen Goalie setzen. Anderes Thema.
Ja, siehst, die Führung hat immer gewusst, dass es ein schlechter Goalie ist und,
Wieso setzt er auch den neuen Trainer auf ihn? Ja, anderes Thema.
Ja,
nein, ich meine, 57. Minute Schuss vom Haidari nach einem Pass von Bislimi und, wenn man vorher gesagt hat, dass der Keller nicht so gut die Hand nicht aufgebracht hat, also, erstens weiss kommt er bei der Beine und bei der Beine auch nicht und ja, es sieht einfach irgendwie komisch aus.
Ja.
Abgefälscht gross ist er ja auch nicht gewesen, der Ball. Also,
nein, gar nicht.
Weiss es nicht. Tut mir leid für einen Goalie. Und ja, das ist dann so der Dosenöffner gewesen. Man kennt Ketchupflaschen. Zuerst kommt dann nichts und nachher kommt Hure viel. Und Lugano, ich glaube, selber nicht ganz gewusst, wie jetzt das alles auf sie zugekommen ist, wieso die zu diesen Goal gekommen sind.
Ja, ich weiss auch nicht. Es ist ja irgendwie gefühlt wie Panik ausgebrochen. Ich weiss auch nicht. Ist natürlich dann am Schluss auch einfach eine gute Leistung war eben beim ersten Goal ein individueller Fehler. Aber jetzt beim zweiten Goal hat einfach der Bislimi, ja, setzt sich gegen 3 Spieler durch. Der erste körperlich, den er wegdrückt. Und nachher technisch, den er gut und schickt Selar. Und dort musst du halt einfach sagen, nachher musst du zumindest haben, oder? Also ich meine, der Fabro,
Goalie-Ecke,
Fabro, eben, wo auch nur mitläuft und dem nahe Ecke, ja, das haben sie sich schon ein bisschen einfach verwünschen. Und ja, das Traurige ist halt für Iverdo, gerade 3 Minuten später klopft es noch einmal und aus meiner Sicht noch einmal absurder, oder? Also,
das
ist nicht mehr rum gewesen, oder? Flanke vom Steffen, noch zweite Pfosten, Kopfball, Arigoni meinte gsi. Marta ist wie ein Handball-Goalie und der Ball kommt nachher einfach zum Selar, oder? Wo 1 Meter vor dem Goal einfach, ja, kann einköpfen, oder? Das ist dann halt einfach wirklich so ein Knickschlag in, ja, 4 Minuten 3 Töpfe zu bekommen.
Und dann hast du, man hat gemerkt, Iverdo hat den Kopf ins Sand gesteckt, ja, und gar nichts mehr gemacht und man hat dann das Gefühl gehabt, ja, jetzt, Lugano kann man einen draufsetzen, ja, 74. Minute, ja. Steffen Ecke auf High Risi.
Allein.
Und ja, so macht ja. Fußballspielen Spass wahrscheinlich. 4-0. Und dann haben wir gedacht, ja komm, nein, machen wir noch ein bisschen für das Tollverhältnis. Und ja, in der 91. Minute, Maček, Restos, hat sogar noch der Babic, den ja du immer so kritisierst, noch als Goal geschossen. Und,
sogar ja. Er. Ich finde es geil, das ist fast eine Kopie vom 3-0. Das Mal war es einfach ein Freistoß gewesen, an zweite Pfosten über und in der Mitte jemand fast allein gestanden. Ja, eben, es hat, was ein bisschen enttäuschend ist, dass eigentlich sich eine Mannschaft dann komplett aufgibt, schon nach einer Stunde. Und ja, rein.
Das Iver da ist so ein heimstarkes so ein Ding-Konstrukt gewesen, ja. Unter dem Marco Schellibaum. Man versteht es einfach immer wie weniger.
Ja, also, es tut einfach weh, oder? Wenn du siehst, etwas, was funktioniert hat, das ist wie wenn ein gesunder Baum musst fällen. Das ist, versteht auch niemand. Das ist jetzt da genauso. Also eben, wenn wir jetzt auf die Statistiken schauen, in der ersten Halbzeit hat Iver da keinen einzigen Torschuss hergebracht, in der zweiten Halbzeit einen. Sie haben null Torgefahr ausgestrahlt. Was noch geil ist, die Statistik finde ich, in der zweiten Halbzeit hat Iver da 60% Ballbesitz gehabt. In der ersten haben sie nur 35% gehabt. Dafür haben sie 5 Töpfe bekommen. Da kann man sich auch fragen, will man den Ball oder will man ihn nicht. Ja, es ist einfach, es ist wieder unterirdisch gewesen, ja.
Und ich meine, ich habe es ja vorher angesprochen, an dem Abend ist zeitgleich ja im deutschen Fernsehen noch Fortuna Düsseldorf gegen Schalke gelaufen. Und ich meine, es ist die zweite deutsche Bundesliga. Und man bringt auf dem SRF Super League-Spiel, Iverdon gegen Lugano. Und schon, wenn man das Stadion angeschaut hat, wenn man sich als Deutschen oder als Österreicher in den Match geschaut hat, im Schweizer Fernsehen, und das nur schon das Stadion, die Atmosphäre gesehen hat, ich weiss nicht, ja, anderes Thema.
Passt auch gerade zum nächsten Spiel aus meiner Sicht, wo ich auch ein bisschen traurig bin eigentlich, dass es so ist, wo man sich auch mal so überlegen, wie kann man das ändern. Es ist ein Derby an einem, aus meiner Sicht, einer der besten Anspielzeiten, wenn man will.
Das Lausanne-Derby. Da waren 20 Slow-Fans im Stadion gewesen.
Ja, 6'000 Leute bei einem Derby. Ja, wahrscheinlich gut zählte.
Ja, und einer ist ja neu dazugekommen, oder? Auch wieder so ein bisschen, wo man sich fragt, warum? Neuer Trainer von Slow.
Ja, und ich habe das Spiel ein bisschen angeschaut. Ich habe tatsächlich die erste Halbzeit komplett geschaut, weil ich habe gedacht, ist ja dein Spiel, wo du verfolgst. Ich habe dann.
Ich habe 90 Minuten geschaut. Ich weiss nicht, was du machst.
Ja, ich habe in der Halbzeit dann leider gewechselt und habe englischen Fußball geschaut. Das ist dann ein riesen Unterschied gewesen. Hey, aber ich muss sagen, wenn du das gesehen hast, Slow, ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr dein Lieblingsteam. Eine Zeit lang ist das so, weißt du, wo sie aufgestiegen sind, bist du recht euphorisch gewesen mit Offensivfußball und jetzt neuer Trainer. Jetzt ist, glaube ich, gerade das Gegenteil. Hinten reinstehen, nichts mehr kreieren, das tut irgendwie weh, finde ich. Also, dem
ja, und eben, ich meine, auf der anderen Seite hast du Lausanne gehabt, die sind ein bisschen kompakter gestanden und hat ein bisschen mehr den Ball gehabt. Aber eben, so wahnsinnig grosse Chance hat die sich nicht rausgespielt. Mhm. Also, es ist so ein bisschen, ja, eine sehr träge erste Halbzeit gewesen, habe ich gedacht.
Voll. Was man sicher muss sagen, ist der.
Danu hat mal den Posten getroffen und Danu hat eine gute Chance gehabt. Also, die mit so einem Nadelstich hätte es selbst schon können.
Ja,
das ist genau das, was mir nicht so gefällt, wenn du defensiv hinten reinstehst und vorher nur auf Konter hoffst. Ja.
Voll. Also was man schon muss sagen ist, in der ersten Halbzeit finde ich, dass Loh die bessere Chance gehabt hat und das ganze Spiel durch der Letizia einfach mit Abstand der beste Spieler auf dem Feld gewesen ist. Was der rausgekratzt hat, dort, vor allem nach einer halben Stunde Ecke von Loh, der Letizia da eine riesen Parade nach einer Direktabnahme vom Pose, wo im Getümmel innen ist. Also es ist krass, dass du den hast. Und ja, eben wie du gesagt hast, es hat ja nachher noch einen Pfostenschuss gegeben vom Kalu, wo einfach gut Freistoß schiessen kann. Das ist heftig. Aber ja, eben, nichts, wo ganz, ganz zwingend war.
Ja, und dann die zweite Halbzeit, wenn man natürlich wegschaltet, Adi, dann ist man selber schuld.
Schade.
66. Minute, Custodio auf ein Brighton Labo und auch da der Post sieht einfach unglücklich aus.
Ich weiss nicht, hast du das gesehen? Ich habe nur in der Zusammenfassung einfach gesehen, dass es ganz blöd geschnitten war, muss man einfach mal das Feedback geben an Blue. Flanke kommt rein und der Verteidiger liegt am Boden. Keine Ahnung, was dort passiert ist. Es hat sich ein bisschen ausgesehen.
Ausgerüstet.
Ah, okay. Ja, das ist Pech.
Ausgerüstet.
Ja. Ich hätte es verstanden beim Brighton Labo, wenn man dem Körper nicht nachkommt, aber in dem Fall, ja, noch ein bisschen Pech dabei gewesen.
Ja, definitiv. Und das ist also das Glück gewesen für Lausanne, dass man dann mit 1-0 in Führung gehen kann. Und wenn man dann das Gefühl hat, jetzt kommt etwas von Slow, war ist auch nicht mehr gekommen. Und das Spiel ist wirklich so dahin geplätschert.
Ja, man hat eine Chance, glaube ich, noch gehabt, oder? Wo man kann vielleicht.
Nein, die würde ich nicht mal, du musst nicht einmal erwähnen. Oder? Nein, es bringt nichts.
Ja, also ich finde es einfach sehr traurig, wenn du einen Aidini und Moulay auf der Bank hast, wo doch jetzt eigentlich bis dahin eigentlich wirklich, ja, irgendwie einfach Freude gemacht haben, oder? Und ja, eben, das ist meine einzige Chance, die ich gesehen habe. Sonst hätte eben der Labo noch eine Chance gehabt, der Sen noch eine Chance gehabt, aber dort hat auch der Silva relativ gut gehabt.
Ja, ich würde sagen, zwischen zwei Welser Teams in einem Derby, ja, okay, es war ein harziges Derby gewesen, aber es gibt ein Welser Team, das momentan einfach die Liga zerstört. Und ich meine, 7 Siege in Serie, ja. 21 Punkte von 21 möglichen Punkten, Servette. Ich glaube, die haben sich wieder wirklich gefangen und gemerkt, hey, Doppelbelastung ist zwar immer noch da, aber es geht auch mit. Und man hat wirklich, es ist spannend, man hat immer wieder so Duos, die funktionieren.
Ja.
Neuerdings Gimeno Bedia, die einfach auch wieder, ja, super gut miteinander harmonieren und.
Ja, und sie schaffen es auch relativ gut, eben da ein bisschen die Rotation allgemein. Dass das funktioniert, oder? Das ist ja manchmal ein bisschen ein Problem, oder? Man sieht es bei Lugano. Klar, Lugano hat auch ein Problem mit Verletzungen. Aber, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine gut aufgezeigt, wie das kann funktionieren.
Hey, man, ich meine, das ist auch, von Anfang an, Servette hat es heftig die Hand genommen und gesagt, das ist unser Stadion, da spielen wir, und so zeigen wir auch, und sie können Fußball spielen. Und ich meine, nur schon das 1-0, das ist einfach so, du denkst, hey, Brust, Weitergabe vom BDA wäre schon das Eintrittsgeld allein wert gewesen. Mhm. Und ja.
Ja, Schlenzer vom Gimeno ebenfalls. Und was noch schöner gewesen wäre, wäre eine Minute oder zwei Minuten später andersrum, wo der Gimeno mit dem Absatz, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen ihn leitet und der BDA dann das Goal macht. Ja, ist knapp.
10 Millimeter abseits.
Ja, schade gewesen. Das wäre schön gewesen, wirklich. Hat es schön ausgespielt, aber ist wirklich auch abseits gewesen. Und was natürlich heftig ist, nach einer halben Stunde kommt dann plötzlich Gorbiano. Natürlich kommt der Gorbiano.
Hat von Anfang an gespielt. Und GC hat verloren.
Genau. Und haut ihn als Lattenkreuz hin, also aus spitzem Winkel. Das hat natürlich dann plötzlich können, das Spiel ein bisschen ändern. Aber ich glaube, so wie Servette breite Brust hat, nicht einmal da sehen, etwas können machen.
Mir ist der Bolla noch aufgefallen, der hat sich ziemlich den Arsch aufgerissen gegen seine Ex-Kollegen, finde ich. Hat immer wieder für gute Szenen vorgesorgt. Und ja, ich meine, in der zweiten Hälfte hast du den Hammel, der einfach hat müssen heben.
Ja,
meine, er hat ja auch alles gehabt.
Ja,
sogar
voll.
Die Penalty vom Beja hat er.
Ja, genau. Aber eben bis zu dem Penalty muss man schon auch sagen, es waren viele Halbchancen gewesen. Jetzt nicht ganz, ganz so zwingend. Ein Punkt müssen wir vielleicht noch sagen. Joel Mall hat verletzt raus müssen. Irgendwie, bei ihnen ist das aber auch nicht so ein Problem, weil sie beide.
Oh, das Knie ist recht durchgestreckt worden.
Hat nicht schön ausgesehen beim Abkommen. Ich hoffe, eben, alles gute Genesung, aber ja, hat nicht gut ausgesehen. Aber bei ihnen muss man halt schon sagen, sie haben zwei gute Goalie, zwei Super League-taugliche Goalies. Immerhin, sportlich nicht so schlimm, natürlich für den Joel Mall sehr bitter, weil er sich ja jetzt reingespielt hat. Und, ja.
Ja, dann kommt es zu dem Penalty, wo der Bedia verschießt, wo man einfach so muss sagen, okay, by the way, noch so erwähnen, ich habe 3-0 getippt, danke Chris, für nichts. ja, bei der 75. Minute hat er den Gonia gleich besser gemacht. Auch mit einem schönen Distanzschuss, wo das Gefühl hatte, doch, okay, kann man machen, und dann steht es 2-0. Und eben, auch wieder von GC Reaktion erwarten, da, man hätte vielleicht auch nicht können oder nicht wollen. Und
für mich fast das Copy-Paste-Goal wie das in Luzern mit dem Jader. Man kommt den Pass von dem Flügel rein, über, also einfach, man kommt ihn über und läuft gegen die Mitte rein. Und dort ist da der Morandi und der Nabil, stehen mehr spalieren als irgendetwas machen. Und Gonia zieht ihn dann einfach wirklich sehr schön. Den finde ich fast noch schwieriger, weil der Goalie besser steht als der Keller da. Aber es ist eben wirklich fast Copy-Paste gewesen. Und ja, wenn man halt die Spieler nicht angreift, die können doch auch shooten.
Und dann ist mein Resultat natürlich noch der Pfosten im Weg gestanden. Der Kutesa hat ihn ja dann noch getroffen. Also ja, es wäre geschossen rum gewesen, um mich glücklich zu machen, liebe Servette-Spieler. hat er nicht gemacht. Aber ich meine, hey, 7. Sieg in Serie. Ja, gespannt, wie das so weitergeht. Und man ist jetzt wieder voll dabei vorne. Das, dass man sich ja vorne ein bisschen Punkte wegnimmt. Ja, und man hat den FC St. Gallen überholt. Oder ist näher dran, irgendwie so einfach will. Und das ist auch heftig. Der FCB zum ersten Mal, seit weiss ich, also sicher in dieser Saison zum ersten Mal zu Null gespielt hat. Und irgendwie hat es geheißen, seit 21 Spielen. Eine krasse Serie.
Seit dem 1. April hat sich jemand herausgefunden, dass es kein April-Scherz war. Aber,
einfach auch mal krass, oder? Heftig, zum ersten Mal seit zu Null. Und das im Spiel, wo der Fabian Frey zum neuen Superliga-Rekordspieler erkoren worden ist. Mhm. Es hat einfach irgendwie alles verpasst aus Basler Seite. Und sie haben irgendwie unter einem neuen Trainer, das habe ich spannend gefunden, Celestini steht so ein bisschen für offensiven Fußball. Ich finde, sie haben vor allem gekämpft in dem Spiel.
Ja.
Aktiv gewesen, präsent gewesen und aggressiv. Manchmal ein bisschen zu aggressiv, aber
ja, ja. Das muss man sicher auch bereden, genau. Aber es hat ja spielerisch zumindest schön angefangen mit einem zwar Foul vom Schmied, vom Witzig. Und dann haben sie ganz schnell ausgeführt den Freistoß, wo gerade der Schmied wieder den Ball bekommt, flach in die Mitte haut und dann der KD unter die Latte klopft. Das ist allen, glaube ich, schnell gegangen. Sogar Blue ist noch in der Wiederholung vom Foul gewesen, wo das Goal schon passiert ist. Ja, so muss man es machen. So muss man auch irgendwie mal Überraschungsmomente setzen. Und ja, sehr schön gewesen. Das erste Superleague-Goal auch vom KD. Ja, 2 Minuten später müsst ihr nicht mehr unbedingt auf dem Feld sein für mich. Verstehe ich nicht, dass man es nicht anschauen kann. Ist ganz klar rot. Und eben, da hast du vorher schon gesagt, die Linie, es hat in den letzten Wochen haben wir öfters über serige Fouls geredet, die immer rot gegeben haben. Und ja, da habe ich es wirklich nicht verstanden. Und dass dann Chaka nach dem Spiel noch einer steht und vom Mannensport redet, da muss ich sagen, hebt der Schlitten. Das ist, ja, hat jetzt der Carlos Varela gesagt.
Ja, und irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, es kann für Basel gar nicht schlecht laufen an dem Tag.
Ja.
Weißt du, das ist das Ding, es läuft einfach und ja. Da hätte ich gerade wieder zugespielt. Ich weiss nicht, was passiert wäre, wenn sie die Zeit hätten, dann müssten sie weiterspielen.
Oh ja.
Ist ja interessant, wäre ja die Analogie gewesen, weil sie im ersten Spiel gegen St. Gallen auch schon einen frühen Platz für uns gehabt. Damals war der Barry gewesen, der rot bekommen hat. Ja, diesmal ist es nicht passiert und,
ja, sie haben sogar noch ein bisschen Glück, also mehr als Glück beansprucht, wo sie mit der 25. Minute, wo der Hitzebock geschossen hat und, Karlen halt überrascht gewesen ist, denke ich mal. Sonst hätte er den wahrscheinlich auch verwandelt. Aber, ja, das ist dann eigentlich so ein bisschen wie gewesen. Eben, sie haben eine kleine Druckphase gehabt, St. Gallen. Und ich glaube, das ist ja schon auch, muss man Basel jetzt einfach einmal anrechnen, oder? Also nach so einer schwierigen Zeit, dass du einfach kurze Zeit nur hast, wo du gegen St. Gallen einfach unter Druck bist, aber sonst das eigentlich relativ gut überstehst.
Ja, und sie haben ja nicht nur gekämpft und sind aggressiv gewesen, sondern Nein. Sie haben auch geil nach vorne gespielt, schnell nach vorne gespielt, allgemein das Gefühl gehabt, es ist wahrscheinlich das schnellste Spiel gewesen vom Spieltempo her, von dieser ganzen Runde, beide Mannschaften aufs Tempo drückt, es ist die Ballstaffette, zack, 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 und dann ist man wieder vorne gewesen. Ja, es hat wirklich Spass gemacht zum Zuschauen, und das ist wahrscheinlich der Celestini-Fußball, wie er sich da wünscht. Und ja, wenn er dann auch noch produktiv ist und man dann noch Goal schießt oder gewinnt, ist es natürlich umso besser. Mhm. Und ja, Qualität, man weiss, oder? Es sind Spieler rum, die Qualität da haben. Schmid, habe ich das Gefühl gehabt, in dieser Saison ist noch nicht so ganz angekommen im FCB. In dem Spiel hätte man jetzt doch müssen sagen, hey.
2 Vorlagen, ja. Naja, sonst ein Spieler ist natürlich auch, ja.
Und man hat dann eben den Patzer im Hitz, der ja dann nicht zum Goal geführt hat, irgendwie können ausmerzen und ja, es hat so Halbchancen gegeben auf beiden Seiten. Ja. Und auch nach der Pause, das Tempo war immer noch hoch gewesen. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Match, wo man gerne zuschaut, einfach so hin und her und es geht etwas und es läuft etwas. Eben, es hat immer so, so viel Fouls auch drinnen gehabt. Also, ja. Und dann die 70. Minute Ecke von Schmid auf den Kopf von Van Bremen. Ja, auch Van Bremen wahrscheinlich mit dem ersten Goal für den FCB. Also auch da wieder jemand, der mal trifft.
Ja. Ja, eben, schön auf erste Pfosten. Dort ist auch die Zuteilung nicht so ganz klar gewesen. Irgendwie ist der Köbels bei ihm gestanden, Stanic ist irgendwie bei ihm gestanden, aber niemand so richtig. Und ja, dann passiert das halt relativ schnell. Ist immer gefährlich, der erste Pfosten. Und ja, mich hat es nachher einfach St. Gallen jetzt nicht mehr wirklich können reagieren, oder? Oder ja, ist vielleicht ein Kraftausgang, ich weiß es nicht. Aber ich meine, der Görtler ist noch reingekommen, das ist sicher
also schön. Wenn man das Verletzungspech vorher angesprochen hat, von anderen Teams, ja, auch da wieder ein paar Verletzte von St. Gallen, jetzt ist der Görtler wieder zurück. Ja. Und ja, du wirst der Dings verletzt, Mittelfeldmotor, der ist jetzt auch länger verletzt. Also es ist, ja, also irgendwie auch da ein bisschen der Wurm drin, was Personal betrifft, im FC St. Gallen. Und ja, aber wenn ein Auswärtsgesicht, wie man es so schön nennt, daheim hauen es dann wieder alle weg. Und
ja, sicher. Ja. Also ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Aber ich glaube, für Basel enorm wichtig war, irgendein ist mal der Sieg jetzt einfach mal ein bisschen auch zu bestätigen, sage ich jetzt mal, oder? Dass jetzt halt mehrere Siege in Folge kannst haben. Ja, ist sehr wichtig gewesen.
Und, wenn wir noch gerade bei St. Gallen und dem Auswärtsgesicht bleiben, der nächste Match ist dann daheim gegen Yverdon. Also, ich weiss, was ich da tippe.
Ja, dann schauen wir doch gerade dort rein, oder? Bei meinem Bierli.
Super League-Tippspiel, präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, aber bevor wir zu St. Gallen gegen Yverdon kommen, zuerst kurz an mit GC gegen Lausanne. Ja, ein Duell eigentlich so gerade um den Platz 6-7 rum, oder? Zwei Mannschaften, die Lausanne jetzt gewonnen hat. GC, wenn es nicht um den Strich ist. Also momentan ist man dort gut beraten, dass man Punkte holt. Wenn man jetzt noch weiss, dass hinter der FCB noch kommt, vielleicht noch kommt und drückt, hat ja noch ein Spiel weniger. Also, ja.
Ja, Lausanne ist halt wirklich eine gute Form, oder? Und man muss sagen, GC hat einfach das eine Spiel da gegen Stade Lausanne, wo sie 5 Töpfe gemacht haben, wo sie ein bisschen ins Positive rein hat, weil eigentlich ist es aktuell auch eine schlechte Phase und, ja, also ich persönlich würde sagen, eigentlich Lausanne müsste das gewinnen, aber eben, es ist einfach manchmal wirklich nicht tippbar, oder?
Und dann gleichzeitig noch Stade Lausanne Uschi gegen den FCB. Kann der FCB die Aufwärtstendenz halten? Auswärts gegen Slo wird man dann sehen.
Ja, Slo sicher eines der formschwächsten Teams und Basel langsam im A-Rollen, vielleicht sage ich jetzt mal. Und ja, sie haben ja noch ein Hühnchen zu rupfen mit ihnen. Das letzte Spiel daheim 3-0 verloren. Ich glaube, das werden sie wieder gerade biegen, denke ich mal.
Ja, und dann am Abend Primetime, Zürcher Derby, FC Winterthur gegen den FC Zürich. Mhm. Winti daheim auf der Schützenwiese eigentlich immer relativ gut unterwegs und der FCZ hat ja eh gerade im Höch. Also ich glaube, das wird ein sehr geiles Spiel.
Glaube ich auch, ja.
Mit vielen Zuschauern, ausverkaufte Schützenwiese. Ja, und dann kommen wir am Sonntag am Mittag zu dem angesprochenen Spiel, wo ich jetzt schon weiss, dass St. Gallen wird gewinnen.
Aha.
Gegen Yverdon. Genau. Vielleicht ist es so bei Yverdon, dass jetzt auswärts gemacht werden, weil sie vorher nicht daheim gemacht waren. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube
aber
nicht.
Aber ausgerechnet gegen Yverdon bricht doch das nicht, oder? Die Serie von St. Gallen, hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Und dann später ja das Derby FCL gegen FCL, Lugano daheim gegen den FC Luzern. Ja. Ja, beide Mannschaften haben gewonnen, überzeugt haben sie nicht, aber
ja. Aber da könntest du jetzt auch würfeln bei dem Spiel, oder irgendwie, was auch nicht, eine Münze werfen.
Aber auch ein sehr wichtiges Spiel, wenn man jetzt auf Hinblick auf die Strichthematik geht. Also auch da wieder zwei Mannschaften, die sehr nahe an dem Strich sind.
Ja, vor allem Luzern könnte sich schon ein bisschen absetzen, sage ich jetzt mal, von Lugano. Obwohl Lugano, muss man auch sagen, hat noch ein Spiel weniger. Hättet wahrscheinlich lieber ein bisschen vorher gegen den FCB gespielt, könnte ich mir vielleicht vorstellen, als in der jetzigen Phase. Aber ist extrem wichtig, ja, auf jeden Fall, dass da keine Zweiklassengesellschaft in der Liga vorherrscht. Ja.
Und meine IB hat letzte Woche gegen die FCZ ein Spitzenspiel gehabt, unter der Woche spielen sie in der Champions League. Extrem wichtiges Spiel gegen Rotterdam Belgrad. Und am nächsten Wochenende das nächste Spitzenspiel gegen die Mannschaft, die bis jetzt einfach die nächsten letzten 7 Spiele alle gewonnen hat. Gibt einfachere Gegner als Servette momentan wahrscheinlich.
Ja, immerhin schafft es irgendwie die Liga recht gut mit denen, dass es nicht unfair ist, die unter der Woche schon ein Spiel gehabt haben. Schaffen sie es irgendwie relativ gut, die gegeneinander zu spielen. Ich weiss nicht. Natürlich sagt man jetzt, ja klar, jetzt, also Servette ist so gut in Form und IB braucht, muss alles geben gegen Belgrad. Aber ich meine auch Servette braucht da Körner in der Europa League. Ich bin enorm gespannt, was da rauskommt. Ich glaube, das ist, ja, wird ein schönes Spiel sein, wo ich sicher auch gerne wird zuschauen.
Und? Nächste Woche um die Zeit wissen wir mehr.
Ich würde sagen, tippet fleissig, macht mit beim Wettbewerb, dass er...
Holt den Adi von dem Thron oben runter.
Holt mich endlich von dem Thron oben runter. Aber zwischenzeitlich hat es ja gut ausgesehen, dass der Al-Hassani Keita mich eingeholt hat. Das ist... ja, aber es hat nicht gelangt. Ich bin noch ein Punkt vorne. Aber holt mich endlich von dem Thron runter. Da muss ich nicht immer rumpausen da. Also, viel Spaß. Tschüss
zusammen. Ciao zusammen.